Krass, was ihm da für ein Coup gelungen ist. Mittlerweile wissen wir es, er ist auch offiziell der beste Spieler der Welt. Alan Kuljunic wird in der nächsten Saison das rot-weiße Trikot von Serbs tragen. Das war spätestens der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich muss nochmal mit Timo Hoffmann sprechen. Die letzte Saison, ja, schwierig durchwachsen, hatte seine Gründe. Und jetzt beim FC Bayern würde man sagen, das Festgeldkonto wird aufgemacht. Die großen Transfers sind möglich und werden gemacht. Einzelweltmeister vom Dauerrivalen Zaprisic, Jürgen Pointinger kommt zurück und Jan Sandler. Der Rheindorf damit deutlich schwächer als die letzten Jahre, aber die Waldauer Bundesliga um eine Attraktion reicher und vielleicht sogar mit der besten Zerbster Mannschaft aller Zeiten. Ich habe mit Timo nicht nur darüber gesprochen, aber natürlich, es war ein großer Themenblock bei unserem Gespräch, das wir Ende Juli, also zum Beispiel vor dem Schamtal Cup in Rheindorf aufgenommen haben. Timo war überraschend klar und hat sehr viel erzählt, viele Einblicke gewährt. Für mich eine der stärksten Episoden bisher. Ich habe mit ihm über die Einzel-WM gesprochen, seine Learnings, das, was er auch mitnimmt für die Heim-WM 27. Und da hat er etwas gesagt, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, da sind wir wieder bei der Zerbster Mannschaft. Es könnte auch einen positiven Einfluss auf die Mission Gold im nächsten Jahr haben. Wir haben nach vorne geguckt, wie er sich diese Weltmeisterschaft, diese Teamweltmeisterschaft in Altenburg vorstellt. Und auch da sehe ich viel Veränderung und vor allem eine große Lust beim Nationaltrainer Männer, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Viel Spaß bei der Episode Timo Hoffmann im Gespräch über Zerbst, Einzel-WM, Heim-WM und seine eigene sportliche Zukunft. Auch super spannendes Thema, aber ja, gut, da werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Viel Spaß beim Zuhören und mich würde interessieren, welche Frage hättest du, Timo, noch gestellt? Schreib's in die Kommentare, melde dich in WhatsApp bei Neuner in Serie und sag mir, was hättest du ihn noch gefragt? Viel Spaß bei der Episode.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
Hallo Timo, vielen Dank für deine Zeit.
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
Es ist Mitte, Ende Juli. Trainierst du immer noch oder schon wieder?
Ich trainiere immer noch. Ich mache keine Pause mehr, weil der Beginn wäre sonst für meinen Körper, glaube ich, nicht unbedingt förderlich.
Wie sieht denn dein Training aus? Wie muss man sich das vorstellen? Du trainierst vermutlich öfters auch alleine.
Ja, jetzt in der Phase trainiere ich fast ausschließlich alleine. Ich nutze die Zeit, um die Bewegung dort zu stabilisieren und natürlich jetzt langsam, aber sicher, jetzt haben wir Ende Juli, so ein bisschen auch wieder in den Wettkampfmodus zu kommen, der ja dann bei uns mit den Vorbereitungsspielen Ende August auch wieder startet.
Jetzt hattest du aber vermutlich schon eine kleine Pause. Wir sind jetzt ungefähr 40 oder ein bisschen mehr als 40 Tage nach der Einzel-WM in Schwarz. Ich vermute, das war eine Zeit, wo du nicht trainiert hast, also hast du Pause gemacht?
Ja, während der Einzel-WM habe ich Pause gemacht, davor und danach habe ich trainiert.
Haben wir im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, Einzel-WM, eine besondere Veranstaltung, vor allem eine Veranstaltung, wo man noch weniger planen kann als bei der Mannschafts-WM, wie schnell Spielerinnen und Spieler dabei sind. Wie fällt dein Fazit heute aus?
Ja, es war eine super WM, es war super erfolgreich für uns. Wir haben mehr Medaillen geholt wie in den letzten Jahren. Für mich sind halt die zwei oder die Königsdisziplin der Einzelweltmeister. Da muss ich ganz klar sagen, dass natürlich der Einzelweltmeister auch mit dem Alan Kuljunic der gewonnen, der die beste Saison von allen Spielern gespielt hat. Aber wir haben uns da super teuer verkauft. Ich bin da sehr zufrieden mit dem gesamten Abschneiden. Natürlich, der eine oder andere hat da schon herausgeragt, jetzt wenn ich den Tim oder auch den Daniel Barth sehe. Und der eine oder andere ist halt etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber das ist immer bei einer Einzel-WM so. Es geht halt immer nur um die reine Tagesform, dass ich da auch an den einen Tag halt besser sein muss wie mein Gegner. Und wenn der halt einen Sahnetag erwischt, dann kann es mich auch mal trotz einem guten Ergebnis kann das dazu führen, dass ich rausfall.
Bei Daniel war das so im Viertelfinale, glaube ich. Er hat stark gespielt, aber musste sich dann beugen. Ihr wart zweimal im Halbfinale. Tim fast schon logisch, aber Marco hat, glaube ich, viele ein bisschen überrascht, dass er da stand.
Ja, der Marco hat es richtig gut gemacht. Ich hatte ihn ja letztes Jahr für die Mannschafts-WM schon im Kader dabei und da hat es dann am letzten Ende nicht ganz gereicht. Er ist aber dran geblieben und das hat er auch in der Saison gezeigt, hat sich dann an die Nominierung verdient und hat vor allem eins gut gemacht, er hat halt diese Unbekümmertheit behalten. Ich glaube, er hat nicht viel darüber nachgedacht, was da passiert. Ja, er hat seine Rolle als Neuling, die wir vorher mit ihm auch besprochen hatten, sehr, sehr gut ausgefüllt und angenommen und hat dann immer von Runde zu Runde gedacht und das hat er natürlich hervorragend gemacht. Und mein Plan war, dass wir ihn integrieren in dieses Team, dass wir ihm die Chance geben, auf internationalem Niveau sich zu zeigen. Und das hat er natürlich mit Bravour gemeistert.
Du hast Rollen angesprochen. Kausa Nagelsmann hat man immer wieder gesprochen, dass er den Spielern Rollen gegeben hat. Jetzt ist das bei einer Einzel-WM, glaube ich, ein bisschen anders als bei einer Mannschafts-WM. Welche Rollen verteilst du da an deine Spieler?
Ja, jeder Spieler hat individuelle Ziele. Also das habe ich natürlich im Vorfeld, haben wir das auch abgefragt, was jeder Einzelne so vorhat. Ja, und da merkt man natürlich schon, wie die dicken. Ja, jeder ein bisschen unterschiedlich. Der eine mit sehr viel Selbstbewusstsein, der andere eher so ein bisschen undercover unterwegs, dass er nicht so richtig rausrücken will, mit welchem Ziel. Aber ich kenne die ja lang genug. Ich weiß genau, wie die da hinfahren, mit welcher Erwartungshaltung. Die setzen sich im Vorfeld mit 1000 Dingen auseinander, viel mehr wie ich zum Teil, muss man ganz ehrlich sagen, und haben dann eine klare Erwartungshaltung bei der WM. Ja, und das spürt man dem Einzelnen, das merkt man auch in der Vorbereitung, das habe ich gemerkt, wie sie plötzlich trainieren. Das muss ich auch sagen, der eine oder andere Spieler zeigt da schon, wie er den Schalter auch umlegen kann. Ja, und auf der anderen Seite auch bin ich schon ein bisschen verwundert, wenn ich dann die eine oder andere Saison von einem Spieler sehe, was dann auf der WM gebracht wird. Also heißt für mich auch, wo liegt denn eigentlich der Fokus auch über das ganze Jahr? Und da bin ich der Meinung, da haben wir Handlungsbedarf, dass die Spieler kapieren, die Grundlage ist die Saison und ich kann nicht immer darauf setzen, dass ich vielleicht durch eine intensivere Vorbereitung vor einer WM noch mein Top-Level erreiche. Ich glaube, der Anspruch muss sein, dass ich mich als Spieler, wenn ich international gut unterwegs sein will, die ganze Saison über auch zeige, den Anspruch auch geltend mache, auch in der Mannschaft, in dem Club, wo ich spiele, dass ich das auch verdeutliche und dass ich da auch diese Führungsrollen übernimm, die ich im Endeffekt als Nationalspieler aus meiner Sicht zwangsläufig dann auch habe.
Die Aussage finde ich jetzt spannend, dass die WM offensichtlich mehr wert ist oder einfacher, das Training für die WM einfacher oder intensiver ist. Auf wen spielst du an? Wessen Saison meinst du?
Wenn ich den Tim Brachtl seine Saison anschaue, muss ich ganz klar sagen, der hat eine Saison gespielt mit allen Auf und Abs. Ja, gerade auf internationaler Ebene, wenn ich an Champions League Halbfinale denke, wo er keine 600 spielt. Also klar, jeder kann schlecht spielen und jedem passiert es. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Aber wo man halt einfach merkt, der Fokus ist dann eine andere. So, und dann fahren wir zur Einzel-WM, man fährt da hin als Titelverteidiger und tritt da auf, das hat man ja gesehen, mit Leistungen, wo man sagt, die sind nicht vergleichbar zu dem, was teilweise in der Saison geliefert wurde. Klar, für mich ist auch, ich kann als Spieler keine 40 Spiele am oberen Limit spielen, aber diese Wellentäler, die halt teilweise da sind, das heißt auch für mich, da muss man ansetzen, dass wir die rausbringen, dass wir da konstanter werden und das macht aus meiner Sicht auch diese absolute Weltklasse aus, dass ich halt an einem schlechten Tag trotzdem eine gewisse Zahl auf die Bahn bringen und an einem guten Tag bin ich imstande, jeden zu schlagen und das hat der Tim ja auch eindeutig bewiesen.
Hast du eine Vermutung, woran das liegt? Du kennst ihn ja jetzt doch schon sehr gut durch Club und auch eben Nationalmannschaft.
Gut, der Tim ist Einzelweltmeister und ich glaube, er hat sich da sehr intensiv damit auseinandergesetzt, mit welcher Rolle er auch zur WM fährt und darauf hat er sich auch vorbereitet. Das hat man gemerkt, das hat man bei uns im Training gespürt, dass er da mit einer hat sehr akribisch trainiert. Die Zahlen wurden jedes Training besser. Dadurch ist natürlich auch das Selbstvertrauen gestiegen. Und dann, wenn man natürlich so in die WM startet wie er mit diesem Ergebnis, dann gibt er das natürlich schon Kraft. Ja. Und am Ende sage ich, hätte er wieder die Chance gehabt, das ganz Große zu erreichen. Und hat dann, ja, hat Gecher den späteren Weltmeister verloren. Deswegen weiß man auch, es sind einzelne Kugeln entscheidend. Und so kann er insgesamt natürlich mit dem Ergebnis auch super zufrieden sein.
Es ist nicht nur der spätere Weltmeister, sondern auch sein zukünftiger Mannschaftskollege. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich würde nochmal ganz kurz in Schwarz bleiben. Pauli hat mit der WM-Bahn wieder mal Maßstäbe gesetzt und vor allem Weltrekorde geholt. Jetzt hast du selber nicht gespielt, aber du saßt dahinter. Wie hast du diese Kegelbahn wahrgenommen? War sie zu gut für eine Weltmeisterschaft?
Also für mich war sie zu gut. Also ich bin eine andere Generation, das muss man ganz klar sagen. Ich kenne das anders. Wir haben das anders gelernt gekriegt, wie man an sowas rangeht. Jetzt ist die Erwartungshaltung der Spieler aber schon so, dass man sagt, ich fahre nicht zur WM und habe da eine Zuckerbahn. Jetzt muss man fairerweise sagen, die letzte WM in Ungarn, wo die Pauli-Bahn war, die war enttäuschend, ja, auch für die Spieler enttäuschend, weil natürlich nicht die Bahngegebenheiten waren, wie man sich's vorgestellt hat. Also da hat man für jeden Kegel hart kämpfen müssen. Jetzt hat man aus meiner Sicht das Gegenteil gehabt. Ja, ich fand es persönlich nicht gut, weil mir nach wie vor die Qualität des Spielers und der Kugeln, die ich auf die Bahn bringe, wesentlich wichtiger ist, wie übertrieben gesagt, dass jede Gasse irgendwo ein Neuner sein muss von der Erwartungshaltung her.
Und wenn du die anderen Nationen anschaust, Tim, vor 2 Jahren ja ähnlich, dass U23-Spielerinnen vor allem und Spieler dann auch teilweise sehr, sehr weit kommen, ist das die neue Generation, die man da 4 Wochen, aber sehr lange auf eine Kegelbahn schicken kann und die trotzdem Höchstleistungen bringen? Also siehst du da auch eine Entwicklung im Vergleich zu den letzten Weltmeisterschaften?
Also insgesamt muss man natürlich sagen, dass die in den U-Mannschaften die anderen Nationen oder bestimmte Nationen enorm aufgeholt haben. Also die haben noch nicht in der Breite die guten Mannschaften wie wir, wie wenn ich jetzt an U23 männlich denke, aber einzelne Spieler sind da schon absolut top. Und da ist auch die Denke eine andere. Ne? Da ist ganz klar, da geht es nicht nach Alter, sondern da geht darum, wer ist gut und wer ist vielleicht nicht so gut. Und die Guten fahren zur WM. Und es ist für die ja selbstverständlich, dass sie dann beide WMs spielen. Die werden da auch darauf vorbereitet. Ich glaube, die haben auch ein wesentlich einfacheres Umfeld wie bei uns. Ob die jetzt noch in die Schule gehen oder ob die studieren oder selbst wenn sie berufstätig sind, haben die das leichter, damit umzugehen wie bei uns. Ich habe ja auch für mich habe ich ja abends mit dem Axel Schondelmeier lange darüber diskutiert, was wir mit dem Fabian Zimmermann machen. Ich persönlich hätte ihn sehr gerne bei der Einzel-WM eingesetzt. Am Ende ist es daran gescheitert, dass der Fabian keine 2 Wochen am Stück Urlaub nehmen kann und dass ich natürlich dann auch sage, okay, er spielt dann in der Altersklasse, in der er gerade aktuell auch spielen darf. Dass das Vorrang hat, das verstehe ich, auch wenn es für meine Entwicklung oder die Entwicklung der Herren-Nationalmannschaft schön gewesen wäre, wenn ich ihn schon jetzt mal hätte mitnehmen können, in die Mannschaft so ein bisschen integrieren kann und er auch so ein bisschen mitkriegt, was ist da der Unterschied zwischen U23 und Herren.
Da gibt es ja vor allem in Deutschland auch ein paar Kandidaten, die, glaube ich, ganz gut reingepasst hätten. Jetzt nicht nur Fabi, aber natürlich eher ganz vorne. Wie hast du die U23 männlich und vor allem den Mannschaftswettbewerb gesehen? Hast du überhaupt reingeguckt in den Stream?
Also reingeguckt habe ich nicht, das gebe ich zu, weil letztendlich mir da der zeitliche Faktor einfach eine Rolle spielt. Aus meiner Sicht war klar, wenn die Mannschaft das Leistungsvermögen abruft, was sie können, werden sie Weltmeister. Das hat sich am Ende des Tages auch bestätigt. Die Entwicklung bei uns ist da sehr, sehr gut, wenn man sieht, wo die Spieler aus der U23 zwischenzeitlich, welche Position die in ihren Clubs auch einnehmen, zeigen, ist ja schon die ganze Saison über sehr gute Leistungen, sind auch Leistungsträger in ihren Teams und dadurch haben die natürlich eine super Basis für so eine Weltmeisterschaft.
Wo steht Deutschland jetzt auf dem Weg zur Heim-WM 27? Ich frage mal so, macht es mit Blick auch auf U23 dieses Mal mehr Spaß, weil einfach sehr viele Optionen im Raum stehen? Juckt dich das, reizt dich das jetzt nochmal mehr für nächstes Jahr?
Also eine Heim-WM reizt mich so und so. Da brauche ich, glaube ich, keine zusätzliche Motivation. Man wird sehen, weil am Ende des Tages, von welchem Niveau reden wir? Also wir sind jetzt immer Zweiter geworden. Also wir haben noch eine Stufe nach oben. Ja? So, und jetzt ist die Frage, mit wem kann ich die erreichen? Ja, ich bin schon der Meinung, wir haben eine sehr, sehr gute Herren-Nationalmannschaft. Was mir fehlt, ist der Konkurrenzkampf. Ja, und da hoffe ich mir von den jungen Spielern, dass die halt da Druck aufbauen. Und unsere Aufgabe als Trainerteam ist es natürlich, dass wir denen auch dieses Gefühl vermitteln, ihr habt da tatsächlich eine Chance. Ja, und das ist meine Erwartungshaltung, dass ich im Endeffekt sagen kann, ich habe eine Auswahl von vielleicht 12 Spielern, wo ich dann 8 mitnehme zur WM und die Spieler nicht irgendwo von sich aus das Gefühl haben, naja, wen will er denn mitnehmen? Also der wird mich schon mitnehmen. Also das kann ich auch ganz klar sagen, das war ein Thema, was mich vor der Einzel-WM sehr beschäftigt hat und auch sehr geärgert hat zum Teil, dass ab Weihnachten der eine oder andere Spieler darüber gesprochen hat, was alles bei der Einzel-WM passiert, ohne dass er wusste, dass er vielleicht, dass er nominiert wird. Das sind so ein bisschen so Denkmuster, die möchte ich eigentlich weghaben, sondern jeder muss um seinen Platz kämpfen. Jeder sollte sich auch nicht so sicher sein. Ja, und das müssen wir hinkriegen, dass jeder um diesen Platz kämpft und natürlich mit der Motivation einer Einzel-WM auch weiß, was er dafür tun muss. Ja, und nicht nur auf der Kegelbahn, sondern auch in den Bereichen außerhalb von der Kegelbahn, wo aus meiner Sicht die größten Defizite liegen.
Spätestens mit dem Hören der Episode wissen Sie Bescheid, dass sie was tun müssen. Die Einzel-WM lag für dich, für euch am Ende einer schwierigen Saison ins Herbst. Ungewohnt unsouverän Meister geworden. War es die schwierigste Saison deiner Zerbster Zeit?
Boah, das ist natürlich, ich weiß nicht, ob mein Gedächtnis noch so weit geht, ne? 20 Jahre. Es hat schon immer Jahre gegeben, wo schwer waren. Die Saison, muss ich sagen, haben halt für uns Dinge eine Rolle gespielt, die man eigentlich nicht haben möchte, wo man sagt, auf die kannst du dich auch nicht vorbereiten und willst du dich auch nicht vorbereiten. Im Nachhinein, mit einem gewissen Abstand, sage ich, das nationale Abschneiden war für uns gut. Wir haben beide Titel geholt, Pokal und Deutsche Meisterschaft. Deutsche Meisterschaft ist für mich immer das Wichtigste. Ja. Am Ende, wenn ich auf die Tabelle schaue, ja auch klar und deutlich. Ja. Wenn ich die einzelnen Leistungen beurteile, sage ich, in dem Jahr hätte es uns erwischen können. Ja. Ich habe immer gesagt, wenn es in dem Jahr die anderen nicht wahrnehmen, die Chance, Deutscher Meister zu werden, ich glaube, dann wird es in Zukunft vielleicht auch ein Stück weit wieder schwerer, gerade mit unserer neuen Mannschaft. Aber wir haben unheimlich viel Höhen und Tiefen gehabt. Wir haben Spieler gehabt, die teilweise sehr gut in Form waren und dann wieder in ein komplettes Leistungsloch gefallen sind. Wie gesagt, wir hatten Umstände, wo ich sage, die wünsche ich keinen und die möchte ich auch nicht mehr erleben.
Die Umstände spielen auch keine Rolle. Wer es weiß, weiß es. Und ansonsten ist es nicht schlimm. Was mir aber wichtiger ist, wie geht ihr damit um? Wie gehst du damit um, wenn es eben abseits der Kegelbahn nicht rund läuft und der Kopf eben woanders ist? Was habt ihr für Maßnahmen ergriffen in diesem Jahr?
Also wir haben natürlich nach dem Weltpokal, war für mich das Wichtigste, dass wir erstmal rauskommen aus dem Thema und dass wir dann auch dieses Spiel gegen Halberich Moos verlegen konnten, weil in dem Zustand habe ich gemerkt, die Spieler sind tot, auch ich war im Kopf tot, ja, das muss man ganz klar sagen. Wir waren so leer nach diesem Erlebnis, wo wir dann auch gesagt haben, jetzt müssen wir mal weg von der Kegelbahn. Die zweite Phase, was ganz schwierig war, war dann, wie das Jahr wieder anging. Ja, also wenn man auch sieht, unsere Niederlage in Bamberg, da geht es gar nicht um das Verlieren, aber die Art und Weise, wie wir das verloren haben. Und was habe ich gemacht? Ich habe an dem Samstagabend viel nachgedacht nach Bamberg und ich habe dann mit meinen Kollegen, mit Martin und dem Wolfgang Lutz, habe gesagt, wir müssen uns die Woche treffen, müssen uns zusammensetzen und sagen, wohin soll die Reise jetzt gehen? Und dann waren wir bei mir zu Hause, ich glaube, 3 Stunden zusammengesessen und haben gesagt, was müssen wir verändern, was müssen wir anpacken? Wie kriegen wir die Saison in Anführungszeichen gerettet? Ja, weil zu dem Zeitpunkt, muss ich ganz klar sagen, mit Blick auf den Spielplan, war ich der Meinung, die Aktien stehen ja nicht gut für uns, ja, für die Meisterschaft. Und Das Ergebnis zeigt, dass das absolut Sinn gemacht hat, dass wir uns da auch nochmal klar ausgesprochen haben, auch Maßnahmen definiert haben, wie erreichen wir das Maximale für uns. Und ich bin froh, dass auch jeder sich so eingebracht hat, jeder seine persönlichen Dinge auch zurückgestellt hat, das muss man ganz klar sagen, und wir dann trotzdem wieder diesen Titel holen konnten.
Was habt ihr gemacht, damit es wieder aufwärts ging?
Ja, wir haben natürlich über jeden einzelnen Spieler gesprochen, haben gesagt, wie können wir dem helfen, was müssen wir da tun? Und ein Thema war auch zu dem Zeitpunkt, dass der Martin und der Latze zu mir gesagt haben, du musst jetzt selber mal ran. Also ich habe ja mich da eigentlich sehr stark zurückgenommen, weil mir diese Entwicklung von der Mannschaft eigentlich im Vordergrund wichtig war. Sie waren ja beide der Überzeugung, ich muss jetzt daran, um vielleicht mit dieser Erfahrung auch der Mannschaft ein bisschen Ruhe zu geben. Und meine Gegenforderung war dann, trainiert mit mir. Und ich muss sagen, wir haben darüber gesprochen, der Martin war dann da, hat mir geholfen im Training. Und ich habe dann zumindest mal so die ersten Wochen auch sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Was man dann auch gemerkt hat, der Mannschaft hat es gut getan, ne, diese Sicherheit. Sie haben es ja direkt angesprochen zum Teil, haben gesagt, wir brauchen ihn jetzt und jetzt schaut mal, dass wir ihn in die Spur kriegen. Und ich bin froh, dass wir das so gemacht haben. Aber ich sage auch, das war nur ein Mosaikstein, sondern es gab mehrere Mosaiksteine, die da gewirkt haben. Und ich will da überhaupt nicht meine Leistung in den Vordergrund stellen, sondern das Gefüge, was halt in Zerbst da ist, es ist so gefestigt und es hat mir auch so viel Kraft gegeben und am Ende des Tages, dass man sagt, wir schaffen auch solche Situationen erfolgreich zu meistern.
Ist es davon Nachteil, dass du die Spieler eigentlich nur am Samstag wirklich siehst, dass du nicht ein gemeinsames Training mit ihnen hast? Vereinzelt vielleicht schon, aber nicht diese Mannschaft eben auch mal länger an einem Ort hast?
Auf jeden Fall. Ich sag, das Potenzial, was da drin steckt, ich kann das nicht in Prozenten beziffern, aber ich bin schon der Meinung, wenn wir als Mannschaft einmal die Woche miteinander trainieren würden, das würde nochmal einen enormen Hebel haben.
Wie ist denn jetzt deine Rolle? Du trainierst zumindest. Ja. Wie würdest du sie aktuell und vor allem auch die letzten 2 Jahre, okay, da war körperlich warst du außer Gefecht gesetzt, aber ich habe es mir aufgeschrieben, gerade gesucht, 25, 26, 7 Spiele, 24, 25, 9 Spiele, wären es jetzt wieder mehr oder eher weniger?
Warten wir mal ab. Ich gehe auf jeden Fall anders in die Saison wie die letzten 2 Jahre. Gut, vor 2 Jahren war es so, dass ich eigentlich komplett als Spieler in die Saison ging und dann leider Gottes die Augenoperation hatte und dann lange ausgefallen bin. Letztes Jahr war schon der Plan, dass man sagt, okay, ich stecke das ein bisschen oder ich gehe einen Schritt zurück und wir bereiten uns mal darauf vor, dass die Mannschaft im Endeffekt ohne mich spielt. Habe dann wieder in der Vorbereitung eine Augenoperation gehabt, was mich dann wieder ein bisschen zurückgeworfen hat. Und in der Saison haben wir uns da eigentlich klar verständigt, dass ich wieder voll als Spieler zur Verfügung stehe. Und deswegen mache ich auch dieses Training. Und jeder, der mich kennt, der weiß auch, was das für mich als Sportler bedeutet.
Drängt sich die Frage auf, ist das nochmal eine volle Saison mit dem Spieler Timo Hoffmann, der danach vielleicht die Kegelschuhe ein bisschen weiter wegstellt, als es in den letzten 2 Saisons der Fall war?
Es ist möglich, also ausschließend euch nichts. Aber ich habe jetzt gelernt, durch diese persönlichen Schicksalsschläge, wo ich da jetzt gehabt habe mit den Operationen, wo ich ja null vorbereitet war, das muss man auch fairerweise sagen. Ich denke da jetzt mal für die Saison, ja, und ich glaube, es ist ja gut, wenn in meinem Alter sollte man nicht viel weiter denken. Ne? Wenn ich jetzt noch eine erfolgreiche Saison spiele, dann schauen wir weiter. Es heißt jetzt nicht definitiv, es ist Ende nach der Saison, aber ich schließe es natürlich auch nicht aus.
Das hat was von einer Politikerantwort, aber sympathischer. Über einen haben wir noch nicht gesprochen, Lukas Funk, und da fand ich bemerkenswert, du bist ja nicht sehr sichtbar auf Social Media, hast aber einen langen Post unter dem, einen langen Kommentar geschrieben unter dem Post, glaube ich, nach dem DKBC-Pokalfinale, wo er sein überragendes Ergebnis gespielt hat, dass er sich das verdient hat, lange erarbeitet hat. Viele haben ihn ja auf der Weltmeisterschaft, inklusive mir, ein bisschen weiter vorne gesehen. Auch da natürlich Konstellationen, Gegner, Tagesform. Aber da zeigt die Form auch ganz klar nach oben bei ihm, oder?
Also der Lukas, ich habe den ja damals nach Zerbst geholt und da war, haben wir auch klar miteinander vereinbart, welche Rolle er einnimmt. Also er hat in Halbeich-Moos schon gute Leistungen gebracht. Er hat alle U-Nationalmannschaften gespielt, hat also schon viel internationale Erfahrung gehabt. Aber es hat so ein bisschen die Ernsthaftigkeit gefehlt, sich weiterzuentwickeln. Sondern ich habe so das Gefühl gehabt, er ist sehr zufrieden mit dem, was er kann. Das hat er dann gemerkt bei uns, dass er sich das erste halbe Jahr einfach schwer getan hat, weil dann natürlich der Druck ein bisschen dazu kam. Aber er hat die richtigen Schlüsse draus gezogen. Er hat mit Sicherheit auch anders trainiert. Ja, er hat auch gewusst, dass er außerhalb von der Kegelbahn was machen muss. Und er hat auch den Erfolg gespürt. Er ist besser geworden, er ist stabiler geworden. Er hat ja schon in der ersten Saison eine ganz tolle Rückrunde gespielt, wo er sich ja dann auch wieder seinen Platz in der Nationalmannschaft erkämpft hat. Die Entwicklung in der Saison ist aus meiner Sicht ein logischer Prozess von seiner Einstellung, die er da geändert hat, von der Ernsthaftigkeit, wie er die Sache angeht, und die Konstanz, wo er in der Saison gezeigt hat, ist schon beeindruckend. Also er hat da einen Riesenschritt gemacht und ich sehe da trotzdem noch Potenzial bei ihm. Ja, und ich bin aber natürlich froh, weil es wird uns ja immer in Zerbst nachgesagt, ja, du holst einen fertigen Spieler und dann mach mal mit ihm. Und nee, völliger Quatsch, sage ich. Also jeder, der sich so ein bisschen zurückverfolgt, ich hole fertige Spieler, ja, die haben aber andere Rollen wie die Entwicklungsspieler, die ich hole. Und die Entwicklungsspieler, die muss ich halt an die Hand nehmen. Und das ist die letzten Jahre aus meiner Sicht schon sehr, sehr gut gelungen. Wenn ich jetzt die Entwicklung auch nochmal von einem Tim Brachtl sehe, wenn ich die Entwicklung von einem Lukas Funk sehe, wenn ich auch die Entwicklung von einem Daniel Barth sehe. Ja, und das, da kommen wir aus meiner Sicht immer ein bisschen schlecht weg, ja, weil es halt heißt, fertige Spieler und die gehen auf die Bahn und treffen. Nee, unser Plan ist schon, die jungen Leute auch weiterzuentwickeln. Und das unterstreicht auch, das war für mich auch das Hauptaugenmerk, an Jan Sandler zu verpflichten.
Sprechen wir gleich drüber, wie entwickelt ihr die Spieler? Jetzt hast du gesagt, es wäre gut, gemeinsam zu trainieren, sie regelmäßig zu sehen. Ist jetzt vielleicht nicht der Fall, weil der Lukas eben auch sehr viel südlicher wohnt. Aber wie geht ihr so eine Saison an? Wie viele Touchpoints, um es neudeutsch zu sagen, habt ihr neben den Spielen?
Ja, wir haben natürlich das Trainingslager, wo wir sehr viel miteinander machen. Aber die Jungs wissen zwischenzeitlich auch, wir unterhalten uns ja auch nach den Spielen, werden die mal aus und sagen, okay, auf was musst du achten? Und zum Teil kommen ja die Spieler auch mal zu mir ins Training oder wir machen was miteinander. Also wir begleiten die schon ständig und letztendlich ist es auch so, dass die Spieler von uns natürlich auch dieses Feedback kriegen, okay, war ein gutes Spiel, war vielleicht nicht so gut, an was musst du in der Woche arbeiten? Die kommen aber auch zwischenzeitlich auf uns selber zu und sagen, pass auf Timo, was ist da aufgefallen? Kannst du mir noch irgendwie helfen? Ja, das ist halt ein Vertrauensverhältnis da, das muss man ganz klar sagen. Und über die Entfernung, wo wir ja letztendlich ja auch alle zueinander haben, ist es trotzdem so, dass ich weiß, was die in der Woche trainieren. Ja, ich kann das sicherlich nicht kontrollieren, aber ich merke das am Wochenende, was da unter der Woche passiert ist.
Halten Sie sich dran, was Sie trainieren sollen oder sollten?
Ich will sagen, die meisten halten sich dran. Ich glaube schon, dass der eine oder andere einmal das Schlupfloch sucht, aber ja, wir waren auch mal jung, ne? Wir waren auch immer nicht linientreu.
Alex Karl, ich weiß, dass einer der dreien, die du vorhin erwähnt hast, Martin, dass du immer ausgeliehen hast nach Amberg, ein Jahr, glaube ich, mit Olli. Nee, nicht Olli. Olli hat nicht dort gespielt. Aber Jürgen Zeidler. Jürgen Zeidler mit Olli, genau. Jürgen Zeidler ausgeliehen hast. Wäre das auch mal was für Alex Karl?
Ausleihen. Ehrlich gesagt, weiß nicht, ob das für ihn der richtige Schritt wäre. Ich sage immer, was ich mir wünschen würde, wie in anderen Sportarten, dass so ein Spieler mal eine Förderlizenz hat, also so komisch, wie das klingt, dass man halt sagt, okay, ich kann den bei uns einsetzen und kann den auch in einer anderen Bundesligamannschaft einsetzen, weil ich schon der Meinung bin, der Alex hat dieses Niveau, ein Bundesligaspieler zu sein, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Es spricht aber halt auch für ihn, dass er jetzt wieder in Zerbst geblieben ist, obwohl andere Vereine ja sehr stark um ihn gepoolt haben, weil er einfach sagt, ich kann da auch am meisten lernen. Ja? Und Man hat es ja gesehen, jetzt ist so ein bisschen auch die letzten Spiele aus meiner Sicht die Unbekümmertheit, die ist weg. Ja, sonst ist er bei uns auf die Bahn und hat gesagt, ich habe hier nichts zu verlieren, ich spiele. Jetzt hat man schon gemerkt, die letzten Spiele, wo er gemacht hat, er wollte unbedingt Leistung bringen. Er hat ja, das muss man sagen, in der zweiten Mannschaft eine überragende Saison gespielt, absoluter Leistungsträger, viele Spiele gewonnen, wo er wirklich eine tragende Rolle auch hat. Und jetzt ist der nächste Schritt wieder notwendig. Und er geht aber jetzt in die Vorbereitung in einer ganz anderen Position wie die letzten Jahre. Er ist nicht mehr der Junge, wo man sagt, na ja, den nehmen wir halt mal mit und der macht seine Vorbereitungsspiele. Nee, der Gericht fängt genauso bei Null an wie die anderen auch.
Also ist er mehr Erste als zweite Mannschaft?
Absolut.
Großer Kader in der ersten. Du führst die Mannschaft ab und zu, bist du auch noch Teil der Mannschaft oder mehr. Wie ist deine Vision, deine Vorstellung vom Führen einer Mannschaft? Beruflich bist du ja auch im Personalbereich zuständig. Also könnt ihr mir vorstellen, dass du genau einen Plan im Kopf hast, wie du eine Mannschaft führen willst, wie eine Mannschaft auch aussehen muss?
Also ich habe da sicherlich einen ganz, ganz klaren Plan, wie ich eine Mannschaft führen will. Ne? Auf der einen Seite, ich will mit der Mannschaft gemeinsam Ziele erarbeiten für die Saison. Da unterhalten wir uns vorher drüber. Ich spreche mit jedem einzelnen Spieler, wo ich ihn sehe und wo ich ihn hin entwickeln möchte. Und natürlich auch in der Saison sage ich, ich teile die Saison immer ein bisschen auf in so verschiedene Abschnitte. Der erste Abschnitt ist die Vorbereitung, dann geht's los bis zum Weltpokal. Und das ist ja bei uns im Sport trotzdem so, dass wir müssen ganz schnell in Topform sein. Und das bespreche ich mit den Spielern, da wissen wir auch, was wir dafür tun müssen. Ja, da wissen sie auch, wie die ersten Spiele laufen, welche Wichtigkeit die ersten Spiele für jeden einzelnen Spieler haben, weil halt dann noch 4 Wochen schon der Weltpokal ansteht. Und wie gesagt, der zweite Abschnitt ist dann nach dem Weltpokal, der aus meiner Sicht in der Liga immer sehr gefährlich ist, weil du halt noch so am Highlight auch gerne mal in ein Loch fällst. Und das bin ich aber auch an dem Punkt, dass ich sage, da ist mir wichtig, dass der gesamte Kader immer zur Verfügung steht, also nicht nur körperlich zur Verfügung steht, sondern auch vom Leistungsniveau. Und ich wünsche mir immer als Trainer, dass ich am Donnerstag sage, ich habe 9 Top-Spieler und ich muss jetzt auswählen, wem lasse ich am Wochenende spielen. Das war mir einfach in der letzten Saison, war mir das zu wenig. Ja? Sondern da hast dann eher geschaut, hast gesagt, der und der fällt jetzt von vornherein schon raus. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die vermeintlich besten 6 kriegen. Aber das kann nicht unser Anspruch sein bei dem Kader, den man hat.
Also du entscheidest für dich am Donnerstag, die Spieler erfahren aber erst am Samstag, ob sie spielen.
Ja, also ich entscheide auch nicht ganz alleine. Ne? Also sag klar, das letzte Wort habe ich, aber das ist ja auch mein Plan. Irgendwann gibt es Zerbst und den Timo Hoffmann nicht mehr. Ne? Also Zerbst soll immer erfolgreich bleiben, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und irgendwann wird es mal jemand anders übernehmen. Und der Martin ist da aus meiner Sicht schon prädestiniert dafür und er ist lang genug dabei. Wir diskutieren da oft Entscheidungen am Donnerstag, teilweise auch noch am Freitag. Ne? Und ich sage das auch offen, ich habe so viel Erfahrung, ich steige teilweise am Samstag früh in den Bus und sage, ganz so sicher bin ich mal auf der einen Position noch nicht. Aber irgendwann ist natürlich der Zeitpunkt da, wo ich die Entscheidung dann treffe. Und Gott sei Dank liege ich da auch relativ oft richtig.
Ist das dann, was für Spielertypen brauchst du in der Mannschaft? Wir haben jetzt ein paar Mal schon über Rollen gesprochen oder zumindest gestriffen.
Ich brauche die Spielertypen, die erfolgreich sein wollen und die sich auch bewusst sind, dass sie in einem Club spielen, wo sie nicht den Anspruch haben, jedes Spiel machen zu können. Ja, ich sage immer, wir haben so viele Spiele in der Saison und so viele Highlights und von der mentalen Seite her glaube ich nicht, dass ein Spieler das alles von Anfang bis Ende auf höchstem Niveau durchbringt. Deswegen sind immer alle wichtig, ja, dass wir zu dem richtigen Zeitpunkt eben genug Spieler in dieser Top-Verfassung haben, die wir auch brauchen. Und der wesentliche Aspekt für mich ist in Zerbst, die Mannschaft zählt und nicht der Einzelne. Das wissen sie, der Einzelne wird nichts erreichen. Wenn wir gemeinsam unser Ziel, sag ich mal, ernsthaft verfolgen und jeder alles dafür tut, dann sage ich immer, dann wird es für jede Mannschaft der Welt schwer, gegen uns zu gewinnen. In dem Moment, wo wir das nicht machen, ja, und so ein bisschen das Individuelle auch in den Vordergrund rückt, dann komme ich mir ins Wanken. Und das ist auch bei mir der Punkt, wo ich sage, wenn ich das merke, dass jetzt plötzlich, ich sag mal, der eine oder andere sich so ein bisschen wichtiger sieht wie die Mannschaft, da bin ich ja ganz schnell an einem Punkt, dass ich da relativ schnell stinkig wäre. Und das merken sie dann. Ne?
Wann beginnst du mit der Planung für eine neue Saison?
Im Oktober. Nach dem Weltpokal. Also die Freiheit nehme ich mir immer, dass ich sage, okay, Weltpokal, eine Woche verschnaufen und dann mal planen. Planen heißt ja auch, natürlich spreche ich erstmal mit unseren Spielern, die da sind. Ja, und ich hole keinen Spieler grundsätzlich nach Zerbst für ein Jahr. Das möchte ich nicht. Das hat verschiedene Gründe. Das ist auch so ein bisschen erfahrungswert von mir, wenn ich nach Zerbst gehe. Ja, ich brauche eine gewisse Eingewöhnungszeit. Ich brauche eine gewisse Zeit, bis ich mich da auch zurechtgefunden habe. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn Spieler, das kann auch nicht jeder, das muss man auch ganz klar sagen, aber ich brauche halt Spieler, die bereit sind zu sagen, okay, ich bin immer in Form oder ich bin immer gut dabei und wenn ich auf die Bahn gehe, dann hole ich das Optimale raus, auch mit dem Wissen, dass es mal eine Phase in der Saison gibt, wo ich vielleicht, obwohl ich gut in Form bin, nicht spiele, weil es der Mannschaft dienlicher ist, dass heute mal ein anderer spielt. Also das Akzeptieren von Entscheidungen, das ist bei uns schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und da muss ich auch sagen, das ist nicht immer einfach, auch für mich nicht einfach, wenn ich am Spieler sagen muss, du spielst heute nicht. Aber ja, das gehört halt dazu.
Heißt, wenn ich es so ausdrücken darf, im krassesten Fall weißt du im Oktober schon, wer Ende der Saison sich einen neuen Club suchen sollte.
Nein, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht, weil als erstes spreche ich mit den Spielern, die ich habe. Mhm. Und dann gibt es so eine Tendenz. Ja? Entweder von der sportlichen Seite her oder auch von der persönlichen Seite her. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe mit dem Mario Nüsslein gesprochen, da sagt der Mario, er weiß nicht, ob er noch ein Jahr bleibt. Und dann sage ich, okay, mach dir bitte Gedanken, ich will in zwei Wochen Bescheid haben. Also letztendlich ist es ein ganz normales Gespräch. Und in dem Moment, natürlich, wo er mir mitteilt, ich werde nicht bleiben, dann habe ich schon lange meinen Plan, wer der Nächste sein kann, der für mich interessant ist und uns da verstärken kann. Also ich habe immer, ich rede immer so schön von meinem Zettel, ja, ich habe immer einen Zettel mit Spieler, da streiche ich welche runter, weil ich sie vielleicht hole oder weil ich sage, nee, doch nicht interessant für uns. Und da kommen immer wieder Spieler dazu. Ja. Und bevor ich einen Spieler verpflichte, ist es meistens, also oder oftmals so, dass ich sage, habe ich mindestens ein Jahr, habe ich den auf dem Radar und schaue mir das an. Das merkt halt keiner, das ist das Schöne. Ja, aber dass ich einen Spieler hole, wo ich sage, mit dem habe ich mich nicht sehr lange auseinandergesetzt, das passiert bei mir nicht.
Wie lang ist die Liste?
Das will ich nicht sagen. Also wie gesagt, da kommen immer welche dazu und da kommen immer, gehen wieder welche runter. Die letzten Jahre ist es auch schwieriger geworden, das muss man auch ganz klar sagen.
Warum?
Ja, weil ich der Meinung bin, gerade auf nationaler Ebene, aber auch auf internationaler Ebene, die potenziellen Spieler, die uns auch weiterbringen, ja, die auch bereit sind, diesen Schritt zu gehen, mit wesentlich mehr Aufwand etc., die sind immer in der Masse da.
Weil die Generation nicht mehr so da ist? Wir haben vorhin über die U23 gesprochen.
Ja, das glaube ich gar nicht. Aber letztendlich ist es so, ja, die Spieler, die möchten spielen. Ja, und dann ist auch die Frage, wo wohnen die geografisch? Also jeder weiß, wo Zerbst ist. Ja, da ist nicht jeder bereit, zu einem Heimspiel 500 Kilometer zu fahren. Ja, da hat sich auch viel getan und viel verändert. Deswegen, also ja, es wird auf jeden Fall nicht leichter. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, das ist unser Vorteil in Zerbst, dass wir sehr viele Spieler haben, die über einen langen Zeitraum bei uns bleiben.
Eine Frage noch zu der Liste. Du sagtest, du beobachtest Spieler länger, was ja sinnvoll und logisch ist. Wie beobachtest du die?
Also ich schaue mir natürlich die Leistungen an. Und was mir eigentlich fast noch wichtiger ist, ist der Charakter. Also wie gehen die mit Situationen um, wenn sie gewinnen, wenn sie verlieren? Wie geben sie sich auch nach außen? Ja, also ich schaue mir da schon sehr viel an. Also gerade auch für mich, welchen Ehrgeiz hat dieser Sportler? Ist es für ihn wirklich das Ziel, ganz oben zu landen und mich mit dem Besten vielleicht auch zu messen? Oder nehme ich lieber den charmanten, einfachen Weg und sage, naja, da bleibe ich lieber in meinem Club und spiele immer? Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Und klar, am Ende des Tages, ich führe da mehrere Gespräche. Ja, also es ist nicht ein Gespräch, es sind mehrere Gespräche, wo sich für mich ein Gefühl entwickelt und wo ich natürlich davon profitiere, was ich beruflich mache. Also ne, wenn ich im Jahr in der Bank 50 Mitarbeiter einstelle, dann ist das schon ein bisschen vergleichbar, wie wenn ich einen Spieler verpflichte. Nur, da rede ich halt vom Bankbudget und da rede ich halt vom Budget von Rot-Weiß selbst.
Wobei, wenn man das Thema Bank anguckt, dann ist da durchaus eine Schnittmenge ja auch. Oder?
Ja, die hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Also ganz so viele Banker haben wir jetzt nicht mehr in der Mannschaft. Ja, aber ja, das war halt mal Zufall zu der Zeit. Aber so ist halt das Leben. Ne?
Ja. Der Abschied von Manu Weiß hat Wellen geschlagen. Das haben viele nicht ganz verstanden. Ich glaube, das hat man gesehen, ja auch nicht ganz. Wie ist deine Sicht auf die Dinge?
Ja, es gibt immer zwei Sichten. Und mehr. Wir haben die Entwicklung von Manu beobachtet, wir haben ihm das gesagt, wir haben da offen drüber gesprochen und letztendlich war es dann so, dass die Leistungen nicht gepasst haben zum gewissen Zeitpunkt. Er das anders gesehen hat, aber das ist auch völlig normal. Und ja, dann gibt es Entscheidungen im Sport, die manchmal unheimlich viel beeinflussen können. Ich sage das offen, ne? Wir waren beim Weltpokal in Salla-Eggeseg und jeder hat gesehen, ich habe den Daniel Barth ausgewechselt mit einer Bahn 120. Ja? Und das nächste Spiel habe ich dann wieder spielen lassen. So, das war eine Entscheidung, wo ich sage, ich hätte genauso den Manu spielen lassen können. Habe mich aber für den Daniel entschieden, was im Nachgang auch auf Basis der Ergebnisse, wo der Daniel gespielt hat, die richtige Entscheidung war. Für mich war das aber so ein Knackpunkt für die Saison, für den Manu. Das war aber keine Entscheidung gegen Manu, sondern es war eine Entscheidung für die Mannschaft. Und dann ist es so in dem Sport, dann kommst du in eine Spirale rein. Ja, du willst spielen, du willst Leistung bringen. Der Manu hat es ja super angenommen, indem er auch gesagt hat, er spielt zweite Mannschaft, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und man hat aber halt gemerkt, er hat sich dann auch den Druck so hoch gemacht, dass er immer, wenn er in der ersten gespielt hat, die Leistungen nicht so abrufen konnte, wie er sich das vorgestellt hat und wie wir uns das vorstellen konnten oder was wir auch erwartet haben. Und am Ende ist es dann auch so, dass wir dann, klar, wir haben gesagt, wir wollen mit ihm weitermachen. Das war auch im Januar unser Thema, wo wir gesagt haben, wir wollen mit ihm weitermachen. Aber es gibt ihm kein Versprechen für die nächste Saison. Und dann sind wir nochmal auf ihn zugegangen und haben gesagt, also 3 Monate später, oder weiß nicht genau, ob es 3 Monate später war, auf jeden Fall nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, haben gesagt, die sportliche Situation hat sich auch nicht geändert. Und wir werden auch nochmal nachlegen. Ja? Weil wir in der Gesamtverantwortung gesagt haben, das Risiko für die nächste Saison ist uns zu groß. Ja? Und so ist es im Sport. Wir haben da offen gesagt, wie wir das sehen. Der Manu hat für sich eine Entscheidung getroffen, die respektiere ich auch und akzeptiere ich auch. Und so war dann das Thema, dass er sich entschieden hat zu gehen. Er hätte genauso bei uns bleiben können. Ja? Also keiner hat gesagt, der Manu muss gehen. Also das sage ich ganz klar. Aber welche Rolle er dann in der nächsten Saison und wie viele Spiele er gemacht hätte, das konnte man natürlich nicht versprechen. Ja? Das war aber auch, das muss man ganz klar sagen, das war für den Manu dann auch kein Thema.
Jetzt schauen wir nach vorne und ein anderer Wechsel hat ähnliche Wellen geschlagen. Viele haben es gar nicht glauben können, aber mit Alan Kujundic kommt jetzt der amtierende Einzelweltmeister und für viele der aktuell beste Spieler der Welt nach Zerbst. Macht dich das ein bisschen stolz, dass das geklappt hat?
Ja, es macht mich stolz und was mich am meisten beschäftigt, ist das, ich wollte das nie. Ich sage das ehrlich. Ich habe mich immer jetzt in den 20 Jahren in Zerbst immer dagegen gewehrt, einen dieser Top-Spieler nach Zerbst zu holen, weil ich mir natürlich immer viele Gedanken auch fürs Gefüge mache, für die Rollen der einzelnen Spieler. Und ich wollte mich ein Stück weit nie abhängig machen von einem Einzelnen. Ergebnis war dann, klar, man muss ja auch mal seine Vorgehensweise überdenken und sagen, okay, wie kannst du die Mannschaft sinnvoll verstärken? Wie können wir auch den nächsten Schritt gehen, auch als Club? Und ich habe mich dann da sehr lange damit auseinandergesetzt, ob ich mal in das ganz obere Regal greife und sage, probiere ich mal einen der Top-Spieler zu kriegen, wobei ich der Meinung bin, es gibt auf der Welt nur noch 2-3 Stück, die mir ein Stück weit die Garantie geben. Es war sicherlich mal ein Wilmar Szamwalko früher, wo ich gesagt habe, mit dem habe ich mich auch mal getroffen und wir haben gesprochen und danach habe ich aber gesagt, nee, die Gefahr, dass wir da was kaputt machen, ist mir viel zu groß wie vielleicht dieser eine Titel, den wir da gewinnen. Da habe ich mich dann dagegen entschieden. Und jetzt beim Allen war das so, wir haben dann drüber gesprochen, der Martin und ich, und haben dann gesagt, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und auf der anderen Seite war es halt auch so, durch die Situation, dass der Lukas Huber relativ früh gesagt hat, er wird uns wieder verlassen. Und für uns auch diese, also hatten wir eine Ausländerstelle frei. Und da war für mich natürlich der Punkt, okay, welcher ausländische Spieler kann uns faktisch weiterhelfen? Also wirklich besser machen. Dass es viele Spieler gibt, die dieses Niveau auch spielen, was wir in Zerbst haben, ja. Aber ich habe dann gesagt, dann hole ich lieber noch einen deutschen Spieler. Ja. Oder ich versuche, einen Topspieler zu kriegen. Und das hat mich dann, also der Prozess hat mit Sicherheit 3 Monate gedauert, viele Gespräche, wo ich mit dem Allen geführt habe, wo ich immer glücklicherweise, und da kann ich an der Stelle nur nochmal Danke sagen an den Milos, der mich da immer unterstützt hat, also gerade vom Dolmetschen her. Und ich vergesse nie, ich habe den Allen die Botschaft gegeben, dass wir Interesse haben. Er soll bitte mal drüber nachdenken, ob er Interesse hat. Und er hat mir dann signalisiert, er hat da großes Interesse. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann treffen wir uns in Bayreuth. Auch habe ich schon bewusst so ein bisschen gespielt. Und ich sage, das weiß ich noch genau, weil es war mein Geburtstag. Am 14. Januar haben wir uns dann das erste Mal in Bayreuth getroffen und haben uns mal ausgetauscht über die Erwartungshaltung, über seine Pläne, über seine Ziele. Er hat mir schon sehr viel über Zerbst erzählt. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, dass er sehr viel schon wusste und dass er da natürlich eine sehr hohe Meinung von uns hatte. Und dann habe ich mir wieder die Zeit genommen, halt den nächsten Gedankenschritt zu tun. Und dann habe ich einmal mit Lothar gesprochen, ob wir uns das als Verein vorstellen können, weil das ist ja schon eine Tragweite, eine Entscheidung, wo ich sage, die muss natürlich da voll mitgetragen werden oder mitgegangen werden. Lothar hat sich danach seine Gedanken gemacht und hat gesagt, mach das, wenn du ihn kriegst. Wir kriegen das hin, wir organisieren das auch. Und am Ende, muss ich sagen, waren das die professionellsten Gespräche, die ich jeweils mit einem Spieler geführt habe. Ja. Also im Detail, ins letzte Detail, ich sage, jedes einzelne Thema wollte der Allen wissen, ja, habe ich wieder Hausaufgaben mitgekriegt, dann habe ich ihm wieder Hausaufgaben gegeben. Da ging es wirklich darum, übers Training, über die Anreise, über die Erwartungshaltung. Ja. Und irgendwann, klar, haben wir uns dann einmal über die Rahmenbedingungen unterhalten, aber das hat sehr, sehr lange gedauert. Und irgendwann zu einer gewissen Zeit war ich einfach der Überzeugung, der passt zu uns. Wir trauen uns das zu, er traut sich das zu und ich bin dann sehr glücklich gewesen, wie er uns die Zusage gegeben hat.
Wann hat er euch zugesagt?
Boah, ich denke, das war Mitte März.
Ja. Also dann 2 Monate nach dem ersten Gespräch. Welche Hausaufgaben hat er dir mitgegeben? Was wollte er wissen, was du nicht beantworten konntest?
Also beantworten konnte ich alles, aber ich konnte nicht alles ad hoc beantworten. Also da ging es wirklich von den ganzen organisatorischen Dingen. Wie erwarten wir die Anreise? Wann soll er kommen? Wo übernachtet er? Ja, fährt er mit Auto oder fliegt er? Ja, auch solche Themen. kann er Donnerstag kommen, wenn wir Samstag ein Heimspiel haben, ja, dass er auf der Bahn trainieren kann. Also querbeet, wirklich. Und das haben wir dann halt, wie gesagt, nacheinander alles abgearbeitet, besprochen. Und wie gesagt, ich freue mich da riesig auf ihn.
Du hast von negativen Punkten gesprochen, dass er euch sportlich hilft, dass er dahin passt, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber welche negativen Punkte hattet ihr auf dem Zettel?
Na, negative Punkte sind für mich, ist es ein Spieler, der für die Mannschaft brennt? Oder ist es ein Spieler, der sagt, es geht um mich? Ja, und da haben wir auch sehr deutlich drüber gesprochen, dass es für mich nicht wichtig ist, dass er das 700-Schnitt spielt, sondern für mich ist es wichtig, dass er seine Rolle in der Mannschaft, wie die anderen auch, annimmt, dass er auch die Hierarchie akzeptiert, die wir halt haben, ja, und dass wir am Ende des Tages nur gemeinsam erfolgreich sein werden. Ich habe ihn ja da schon länger beobachtet auch und habe mir das schon mal so, wir haben ja immer Weltpokal mit Sabrisic und so oder Gehedi gespielt. Ja, was mich beeindruckt hat, ist immer, welche Rolle er in Sabrisic eingenommen hat, wenn es eng wurde. Ja, also ich kann das nur sagen, jeder, der ein bisschen aufmerksam beobachtet hat, dieses Jahr Halbfinale, Champions League Finale, Sabrisic gegen Salegesek. Ja, was hat er gemacht oder was war ihm wichtig? Ihm war wichtig, dass er auf den besten Spieler kommt. Also haben sie blind gesetzt. Ja, dann hat Ungarn die Aufstellung rausgegeben und es war klar, er spielt gegen Herrn Sablet an. Ja, das sind schon Merkmale, die er mir damals auch zu verstehen gegeben hat, dass das seine Rolle ist. Ja, er will da Verantwortung übernehmen, er will da vorne wegmarschieren. Und was mich zusätzlich beeindruckt hat, ist die Außendarstellung oder die Wahrnehmung von uns als Verein. Und da kann ich nur sagen, er hat da mit größtem Respekt von uns gesprochen. Ja, hat auch immer gesagt, man merkt, dass das bei euch halt top organisiert ist. Er wusste meine Rolle, er wusste den Loder seine Rolle. Ja, er hat auch sehr viel über einzelne Spieler mit mir da schon gesprochen. Deswegen, man hat ja gemerkt, er brennt auch für diese Aufgabe.
Was ist dran an dem Gerücht, dass er nur zu wichtigen Spielen kommt?
Gar nichts. Jedes Spiel ist wichtig. Ja.
Also wird er nicht nur zu ausgewählten Spielen kommen, sondern dann, wenn du sagst, er hat nicht frei.
Das war das Thema, wo wir eigentlich am wenigsten drüber gesprochen haben. Also ich kann nur sagen, wir haben jetzt einen Vorbereitungsplan rausgegeben und ich muss ihn erstmal davon überzeugen, dass er zu zwei Spielen bitte nicht kommt. Ja, sondern dass er da daheim trainieren kann, dass er ins Trainingslager kommt, inklusive der Spiele, und dass er dann eine Saison vor Saisonbeginn, wenn wir in Regensburg spielen, dass er da noch kommt. Da geht es mir einfach um den Aufwand. Ja, also die Saison ist kräftezehrend, die Strecke, wo der Alan zurücklegen muss, ist enorm. Ja, und da möchte ich einfach da noch ein paar Kraftreserven aufheben für die Saison und nicht schon alles im Vorfeld verbraten. Aber das hat man auch gezeigt. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er jedes Vorbereitungsspiel gemacht. Und wir gehen jetzt auch nicht in die Saison mit dem Plan, da bist du da bist du nicht da. Da bin ich lang genug dabei, dass das überhaupt nicht funktioniert. Weil ich weiß nicht, wer zu welchem Zeitpunkt in welcher Verfassung ist. Ich weiß nicht, ist der Spieler verletzt. Ja, und das entspricht da für mich nicht einem professionellen Ansatz. Ja, entweder der ist bei uns und steht uns die ganze Saison zur Verfügung. Und ich kann dann vielleicht einmal irgendwann sagen, okay, am Wochenende, pass auf, Pokalspiel, bleibst mal bitte daheim, kann ich mal die anderen spielen lassen, etc. Lieber aus der Situation raus, wie wenn ich sage, nee, ich plane mit dir von 18 Ligaspielen mit 14. Also das machen wir nicht.
Da scheint einer Bock drauf zu haben, in Rot-Weiß statt Gelb-Blau zu spielen.
Das stimmt, ja.
Hattest du Sorge, dass das noch irgendwo scheitert, wenn Zaprisic, vielleicht haben sie es ja mitgekriegt, aber da nochmal nachlegen?
Also auch das haben wir klar besprochen. Also deswegen war das auch für mich wichtig, wie ich gesagt habe, er soll bitte zu mir kommen. Ne? Warum fährt dann einer, der das sicherlich nicht nötig hat, das muss man auch ganz klar sagen, warum kommt er? Ja, also das hat mich schon überzeugt, dass das Interesse da sehr, sehr groß ist. Und das habe ich ihm auch klipp und klar gesagt, wenn wir am Ende des Tages uns einig sind über alles, was für dich notwendig ist, um Leistung zu bringen, was für uns notwendig ist, dass du für Rot-Weiß selbst auch dementsprechend brennst. Wenn wir uns dann einig sind, dann muss ein Handschlag reichen. Und das haben wir dann gemacht. Und ich muss sagen, ich habe nicht eine schlaflose Nacht gehabt, dass ich irgendwann einen Anruf kriege und sage, ich habe jetzt ein Angebot, das besser ist wie bei euch. Nee, im Gegenteil. Er ist zu mir gekommen und hat gesagt, er hat schon zwei Angebote. Ja? Und ich habe auch klipp und klar gesagt, wir haben einen Rahmen und für keinen Spieler der Welt bin ich bereit, über diesen Rahmen hinauszugehen. Ja? Sondern entweder wir kriegen es innerhalb des Rahmens hin oder es funktioniert nicht. Ja, aber da habe ich schon die Verantwortung, dass ich sage, ich kann nicht wegen einem Spieler oder vielleicht wegen einer Saison was gefährden, was wir uns über 20 Jahre in Zerbst aufgebaut haben.
Wenn du vom Rahmen sprichst, dann meinst du finanziell? Ja,
auch finanziell, aber auch die ganzen anderen Rahmenbedingungen. Ne? Das ist alles wichtig. Also das muss alles geklärt sein, weil wenn jetzt die Vorbereitung losgeht, möchte ich mich konzentrieren auf den Sport mit der Mannschaft und nicht, wir müssen noch die 10 Dinge regeln, aber das ist bei ihm noch offen und deswegen, ne, wir wissen jetzt, wann er kommt, wir wissen, hat man jetzt auch seinen Plan geschickt, wie er ins Trainingslager kommt, da sind wir in ganz engen Austausch. Ich kann auch nur sagen, was mich auch beeindruckt hat, das war der erste Spieler, der mich gefragt hat, ob er am 1. August in Rheindorf spielen darf. Ja, also kein deutscher Spieler hat mich gefragt, das ist für die alles selbstverständlich. Ja, der Alan hat mich angerufen und gesagt, er hat eine Einladung aus Rheindorf, aber da spielen darf. Da habe ich gesagt, alles klar, du darfst selbstverständlich dort spielen, wir haben da noch keine Vorbereitung. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, auch das zeigt mir, wie der dort tickt.
Hat dich diese Professionalität am Ende dann überrascht oder hast du schon so eine Ahnung gehabt, dass er so ein Typ ist?
Nee, er hat mich nicht überrascht, weil ich natürlich brutal viel über ihn wusste. Ja, also ich habe ja hab da ja schon ein sehr großes Netzwerk und ich unterhalte mich da auch nicht nur mit einer Person, sondern mit vielen. Und im Endeffekt war das auch für mich die Überzeugung, dass man auf jeden Fall mal den nächsten Schritt gehen kann, dass ich mal versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und das habe ich aber alles im Vorfeld abgecheckt gehabt, weil wenn ich die Überzeugung nicht gehabt hätte, hätte ich ja die Finger davon gelassen.
Man könnte noch viel fragen, was mir noch wichtig ist. Welche Rolle teilst du ihm denn jetzt zu?
Eine ähnliche Rolle wie die anderen Spieler auch. Also es wird sich nichts daran ändern, dass die oberste Prämisse in Zerbst ist, dass wir gemeinsam erfolgreich sind, wenn jeder seine Leistung auf die Bahn bringt. Und dass er vielleicht ein anderes Leistungsniveau hat aktuell wie die anderen, das mag sein. Wichtig ist mir aber, dass wir kapieren, er alleine wird auch nichts erreichen. Ja. Er wird uns vielleicht ein Stück weit Sicherheit geben. Das ist so ein bisschen das, wo meine Erwartungshaltung ist, dass ich sage, okay, du hast da jemand, der dir ein Stück weit was garantiert. Was für mich auch ganz wichtig ist, dass es natürlich ein Weltklasse-Spieler hat, auch eine Voraussetzung, der kann auf jeder Position spielen. Das hat er bewiesen, ob vorne, ob hinten, in der Mitte. Das wird uns unheimlich viel Flexibilität in der Aufstellung geben. Es wird aber auch für den Gegner dann immer schwer zu sagen, gut, wie setzen die auf uns? Das macht uns sicherlich noch ein bisschen unberechenbarer. Das ist mir auch ganz wichtig. Aber ansonsten habe ich eine Erwartungshaltung, dass er sich bei uns wohlfühlt, dass er seine Leistung abruft und dass er sich in Dienst der Mannschaft stellt.
Die Mannschaft ist auch, und nachdem Ellen überstrahlt vieles, aber mit Jan und Jürgen kommen zwei weitere Spieler. Jürgen kommt zurück. Warum?
Warum? Weil er die Herausforderung selbst nochmal annimmt. Und ja, der Jürgen ist damals gegangen, weil er eben auch für sich die Perspektiven nicht gesehen hat. Wir haben da damals auch offen drüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, das war damals ein bisschen ein unglücklicher Umstand, weil zu dem Zeitpunkt ich ihm die Gespräche geführt habe und mir alle zugesagt hatten. Und ich dem Jürgen dann natürlich auch ehrlich gesagt habe, ich kann dir nicht versprechen, ob du nächste Saison mehr spielst. Am Ende des Tages war dann der Punkt, dass uns der Florian Fritzmann kurzfristig abgesagt hat. Hätte ich das zu dem Zeitpunkt gewusst, wäre der Jürgen damals aus meiner Sicht auch nicht weggegangen. Er ist den Schritt nach Rheindorf gegangen, was ihn sicherlich als Spieler sehr gut getan hat. Er hat da regelmäßig gespielt, er hat da die Sicherheit gehabt, dass er spielt. Und mit dieser Sicherheit hat er dann auch die Leistungen gebracht. Und Jetzt, ich habe ja letzte Saison schon versucht, ihn zurückzuholen. Das hat dann aber einiges dagegen gesprochen, war auch für mich völlig akzeptabel. Aber ich habe gesagt, wenn das weiter so, wenn du weiter deine Leistung bringst, melde ich mich wieder. Und warum will ich den Jürgen zurückhaben? Ich weiß, was ich an ihm habe, sowohl sportlich als auch menschlich. Ja. Und er ist jetzt wieder ein anderer Spieler, wie er damals war. Er ist aus meiner Sicht ein deutliches Stück weiter, ja, hat wesentlich mehr Erfahrung und er passt halt vom Charakter sehr gut in die Mannschaft.
Mit ihm kommt ein weiterer Blau-Weißer, Jan Sandler, wobei du ihn ja fast mitnehmen könntest hier. Ein Perspektivspieler, ein Potenzialspieler oder ist er schon mehr für dich?
Boah, das ist schwer zu sagen. Ich sehe ihn so wie den Lukas Funk damals, ne, als Entwicklungsspieler. Der Jan hat, wir haben jetzt seit 2 Jahren einen sehr intensiven Kontakt. Das kam auch über den Nationalmannschaft zustande, wo ich dann gesagt habe, ich schaue mir ihn mal an. Und er war dann häufig mit mir beim Training. Und seit wir trainiert haben, hat man auch gemerkt, ich glaube, er hat ein sehr großes Vertrauen zu mir aufgebaut. Er hat auch gemerkt, dass ich im Training ihm weiterhelfen kann. Auch mal, wenn es schwierig wird. Und er ist halt auch sehr ehrgeizig, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich habe dann letztes Jahr schon gemerkt, ein Stück weit, vielleicht wartet er auch drauf, dass ich ihn einmal anspreche. Aber es hat halt mit meiner Planung in Zerbst nicht übereingestimmt. Und jetzt in der letzten Saison war es so, dass er ja seine Leistungen weiter stabilisiert hat, aber mir auch deutlich zu verstehen gegeben hat, also lange bleibe ich dort nimmer. Ne? Für mich war das immer so, ich habe ihm dann offen gesagt, Jan, meine Mannschaft ist voll. Ja? Und wenn sich eine Tür aufmacht, dann sage ich dir das. Und dann war das am Ende des Tages so, wie der Mario Nüsslein gesagt hat, dass er uns verlässt, war dann der Zeitpunkt auch, wo ich zum Jan gesagt habe, also jetzt hätte ich gerne, dass du zu uns wechselst. Jetzt habe ich auch den Platz für dich, den du brauchst. Ja, und da waren wir uns auch relativ schnell einig über die ganzen Themen, gerade was das Thema Entwicklung angeht. Und ich glaube, es tut auch mir gut, das muss ich ganz klar sagen, wenn ich natürlich hier einen Trainingspartner habe, der mich da schon fordert. Aber es tut uns beiden gut, wenn wir da miteinander trainieren können. Und wie gesagt, er passt halt auch charakterlich zu uns, ist ehrgeizig und da kommen natürlich auch die Verknüpfungen dazu. Ne? Er ist sehr gut befreundet mit Lukas Funk. Ja? Deswegen, ich glaube, die Eingewöhnung von den 3 Neuen in Zerbst wird dieses Mal aus meiner Sicht sehr schnell passieren.
Klingt sehr selbstbewusst, Jan, dass er dich fast schon drängt, ihn zu holen, weil sonst geht er woanders hin.
Nee, das will ich gar nicht sagen, aber er hat halt ganz klar signalisiert, dass er auch den nächsten Schritt machen will. Ja, und er hat es ja auch letztes Jahr bei der WM bewiesen. Ne? Also da habe ich ihn auch mitgenommen und diese Rolle, die hat er auch akzeptiert, die er da hatte. Und man hat ja auch gesehen, dass ihm dieses Thema mit der Nationalmannschaft auch nach vorne bringt. Ja? Und wie gesagt, ich bin da. Es war mir schon wichtig, das habe ich ihm auch signalisiert, dass ich ihn auf lange Sicht sicherlich in Zerbst sehe. Aber ich bin halt immer der Meinung, der richtige Zeitpunkt muss auch da sein. Und da möchte ich bin der Meinung, wenn ich einen Spieler zu früh hole, kann das gefährlich sein. Und auf der anderen Seite besteht natürlich für mich die Gefahr, wenn ich ihn nicht irgendwann sage, ich kann ihn jetzt vielleicht zu mir holen, dann geht er woanders hin, auch möglich.
Ist es die stärkste Zerbster Mannschaft?
Da bin ich jetzt schon mehrfach gefragt worden. Wir hatten schon sehr viele gute Mannschaften. Ich will das ja gar nicht beurteilen. Wir wollen erfolgreich sein. Ob das die beste Mannschaft ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber aufgrund der letzten Saison war ich der Überzeugung, wir müssen was tun. Es hat klare Gründe gegeben, warum wir die Mannschaftsstruktur verändern müssen. Und ich bin überzeugt, wenn wir alle unsere Aufgabe ernst nehmen und wahrnehmen und vor allem annehmen, jeder Einzelne, dann haben wir die Möglichkeit, eine richtig, richtig gute Saison zu spielen.
Es ist vielleicht nicht die stärkste, okay, wenn du dich nicht festlegen möchtest, aber sie könnte auch die Starting Six für die deutsche Nationalmannschaft sein.
Das glaube ich nicht, weil der Alan Kujundic, den werden wir nicht eindeutschen.
Es ist richtig, ja. Plus ihn, aber ja, ansonsten ist da schon vieles, was auch in Schwarz-Rot-Gold spielen kann nächstes Jahr.
Ja, aber kommen wir nochmal darauf zurück. Ich möchte es auch nicht als Selbstläufer haben.
Ne? Natürlich,
das ist ja
natürlich
immer so dieser Punkt, wo heißt, ja, der geht jetzt nach Zerbst bei der Nationalmannschaft spielen. Dann sage ich, ja, alles gut. Ich kann es nicht mehr hören, ich sage das ehrlich. Ja, es geht mir tierisch auf den Keks. Aber was für mich wichtig ist, ist die Rahmenbedingungen, wo wir einen Zerbst haben.
Klar.
Wenn ein Spieler sich da durchsetzt, dann hat er ganz viel Potenzial, um auch international zu bestehen. Und bei einer WM ist es halt mal international. Wir als Deutschland, wenn ich das als Nationaltrainer sehe, sage ich, was Besseres kann man nicht passieren. Ja, also ich sehe einen Großteil meiner Nationalspieler jeden Samstag. Und im Gegensatz zu anderen haben sie einen internen Konkurrenzkampf, wo sie sich durchsetzen müssen.
Da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, dass dieses Argument oder die Diskussion immer, wenn Nationalmannschaft, dann Zerbst beziehungsweise andersrum, sondern ich wollte noch ganz kurz auf die WM nächstes Jahr zu sprechen kommen. Die Euphorie ist groß, bei mir auch. Du hast auch noch mal mehr Motivation, hast du gesagt. Wie sieht euer grober Fahrplan aus? Wann geht's für dich auch wirklich in eine richtige Vorbereitung?
Also die richtige Vorbereitung werden wir sicherlich erst in 2027 beginnen, aber für die Spieler ist die ganze Saison schon wichtig. Ja? Also gerade die internationalen Highlights, die dann ja am Anfang der Saison sind, spielen da eine große Rolle. Ich wünsche mir, dass wir dann natürlich eine ganz große Rolle spielen. Aber ich sage auch ganz klar, ich habe das immer die letzten Jahre gesagt, der kontinuierliche Erfolg ist mir wichtig. Ja? Wir waren jetzt immer erfolgreich. Ich werde mich heute nicht hinstellen und sagen, ich will in Deutschland mit aller Macht Weltmeister werden. Klar, den Wunsch habe ich, aber warten wir mal ab, welche Voraussetzungen wir im Mai haben. Ja, und ich sage ganz ehrlich, mal schauen, mit welcher Mannschaft die anderen dann antreten. Ne? Das letzte Mal haben wir auch gesehen, wie schnell sich im Sport was ändern kann. Ich sage, hätte damals in Ungarn an Alan Kujundic für Kroatien gespielt, weiß ich nicht, wie das Finale ausgegangen wäre. Ja, aber es sind halt einfach Dinge im Sport, die muss man akzeptieren, die sind so. Und deswegen möchte ich heute mich nicht da hinstellen und sagen, okay, wir müssen da Gold gewinnen. Dass wir den maximalen Erfolg haben wollen, das ist klar, da werden wir die Mannschaft auch darauf vorbereiten. Und dass wir wissen, was bei einer Heim-WM entsteht, für Euphorie, was sich da entwickeln kann. Ich habe das selber oft genug mitgekriegt. Aber das heißt auch, darauf müssen wir die Spieler vorbereiten. Es wird was ganz, ganz anderes sein, wie wenn ich im Ausland spiele, wo ich auch Kontakte mal zu den Fans habe, mal kurz nach dem Spiel. Aber das wird eine andere Dimension werden. Und das müssen wir in unserer Vorbereitung einfach auch mit einfließen lassen und müssen da aus meiner Sicht auch viel Last von den Spielern nehmen.
Heißt bewusst auch mit dem Thema Fannähe, die da sein wird. Wie ist so deine Vorstellung? Eher isoliert oder es, weil man es nicht verhindern kann, annehmen und gestalten?
Also wir müssen die Spieler an die Hand nehmen. Ne? Und da habe ich schon einen klaren Plan auch aus meiner Erfahrung raus. Und ich sage zum Beispiel, wir haben jetzt Trainerratstagung gehabt beim DKBC und da habe ich auch schon im Vorfeld mal bei der Einzel-WM mit Michael Hohlfeld gesprochen. Ich persönlich stelle mir vor, dass es für jedes Spiel eine Pressekonferenz gibt, ja, wo man wirklich die Fans mitnimmt, wo man die Fans einlädt, wo jeder fragen darf, warum hast du mit dieser Aufstellung gespielt, wo vielleicht auch mal ein Spieler dabei ist, der mal Fragen beantworten kann. Also ich möchte da schon eher Nähe wie Distanz aufbauen, aber halt immer zum richtigen Zeitpunkt. Ja, die Spieler sollen sich auf die sportliche Sache konzentrieren, aber das andere ist mir auch wichtig, dass wir unseren Sport viel besser vermarkten. Also gerade jetzt mit dieser Chance im eigenen Land. Und ich habe ja von dem Veranstalter, den Christian Simon, den kenne ich zwischenzeitlich sehr gut. Und man merkt ja, welches Herzblut die da reinstecken in diese WM. Und da sind wir das auch schuldig, dass wir da auch alles dafür tun, dass wir da erfolgreich sind.
Bevor ihr zur Pressekonferenz geht, kommt ihr bitte noch im Stream bei mir vorbei, dass wir da eine kurze Fragerunde machen können. Fannähe, finde ich, baut man auf, wenn es Länderspiele gibt. Jetzt hattet ihr euch für 25, glaube ich, bewusst dagegen entschieden. Wie sehen die Planungen für 27 aus? Ist da schon was spruchreif, ob es welche geben wird?
Also ich, wie gesagt, ich habe meine Planung noch nicht abgeschlossen. Mhm. Ja.
Okay.
Wir diskutieren das sicherlich auch. Länderspiele ist halt immer so ein Für und Wider. Also wir nützen keine Länderspiele gegen Nationen, die nicht auf Augenhöhe sind. Also das muss man ganz klar sagen. Wenn, dann bin ich ein Verfechter, dass ich auch in der Vorbereitung mir Gegner suche, die mich fordern. Wichtig ist es auch für mich, wenn ich einen Kader habe, der groß genug ist, dann sind solche Spiele auch wertvoll, dass ich mal auswählen kann, dass ich auch sagen kann, okay, Länderspiel, na, wie wir es damals vor der WM in Kroatien gemacht haben, haben wir ein Länderspiel in Polen gehabt, wo ich gesetzte Spieler nicht mitgenommen habe und die Spieler, die sich quasi nochmal beweisen mussten, unter Wettkampfbedingungen testen konnte, da hat es Sinn gemacht. Das letzte Mal war es auch so, dass kein ambitionierter Gegner gegen uns spielen wollte. Ja, und da muss ich natürlich sagen, okay, dann bringt mir das auch nichts. Aber das haben wir jetzt noch nicht abschließend entschieden. Wie gesagt, ich bin da auch noch so ein bisschen unsicher, ob ich das will, ob ich das nicht will und wenn, gegen wen wir das machen. Ne? Also es muss ja auch, das muss man ja fairerweise auch sagen, es nützt mir ja nichts, wenn ich ein Länderspiel gegen eine Top-Herrenmannschaft mache und unsere Damen haben dann vielleicht ein Gegner, was ihnen nichts bringt. Also wenn, dann müssen das Nationen sein, die sowohl bei den Damen als auch bei den Herren uns als Mannschaft fordern.
Sind wir mal gespannt. Das Interesse an der Weltmeisterschaft ist auch dahingehend groß. Bei den Österreichern hatte ich leider eine falsche Info. Es gab keine neuen Trikots. Generell das Thema Trikot bei der Nationalmannschaft ist interessant. Kannst du da schon mal als ja nicht nur Trainer der Männer, sondern auch Ausstatter etwas erzählen?
Ja, wir haben da mit Sicherheit was vor. Ja, also es soll für die Mannschafts-WM schon ein neues Trikot geben und auch speziell für diese WM. Also ich habe das auch gesagt, das ist für mich auch was in Erinnerung bleiben soll. Ja, das muss auch ein Trikot geben, was jeder Spieler dann mitnehmen darf und was jeder Fan auch letztendlich auch kaufen kann. Ja, und ich wünsche mir nichts lieber, wie wenn die Halle voll ist und alle im gleichen Trikot da sitzen. Wenn man jetzt die Fußball-WM verfolgt, wenn ich in einen argentinischen Block geschaut habe, da haben alle die Trikots an. Oder wenn ich in einen spanischen Block geschaut habe, ist es genauso. Und das macht ja was mit dem Sportler. Das macht auch was mit dieser, das gibt dann eine ganz andere Euphorie, wird da entfacht. Und deswegen, da haben wir schon gewisse Dinge im Kopf, aber da will ich noch nicht allzu viel rauslassen.
Dann warten wir drauf, dass es rauskommt. Wir sind gleich am Ende. Es ist deine vierte Heim-WM 2009, 15, 17, 27, 2031. Gibt es da noch was? Du hast vorhin gesagt, du guckst von Jahr zu Jahr, was das Sportliche angeht. Ich vermute, dass es das trainertechnisch identisch ist, oder?
Boah, auch das ist eine schwere Frage.
Deswegen kommt sie zum Schluss.
Ja, ich weiß nicht, wie. Ich kann sie nicht ehrlich beantworten. Grundsätzlich war ich schon immer der Meinung, wenn ich als Aktiver aufhöre, höre ich insgesamt auf. Ja? Für mich ist immer die Frage, in welcher Rolle kann ich denn entweder meiner Mannschaft als Spieler oder jetzt der Mannschaft als Trainer was geben. Ja, und das hängt von so vielen Faktoren ab, wo ich sage, ich weiß es nicht, ja. Ob ich 2031, also ich möchte gar nicht sagen, wie alt ich bin, das ist dann schon, sind wir dann schon im nächsten Zehnerturnus, ne, wo ich sage, boah, weiß ich nicht, ob ich auch so weit vorausschauen will. Ne. Ich muss sagen, die letzten Jahre haben mich da ein bisschen geprägt. Wenn ich fit bin, wenn ich in der Verfassung bin, wie gesagt, egal in welcher Rolle ich da dann unterwegs sein werde und ich kann da was Positives dazu beitragen, dann werde ich mir das überlegen. Es kann aber sein, dass ich da schon weg bin.
Also hast du für dich keinen, vielleicht hast du ihn, vielleicht willst du ja auch nicht sagen, also ich schätze dich schon so ein, dass du da schon einen Plan im Kopf hast und dir zumindest ein paar Eckpfeiler setzt. Aber ja. Jetzt nicht am Mikrofon, verstehe. Ja, ja. Ja, du hast gesagt, dass es nicht mehr allzu lange dauert, dass es im Herbst auch wieder losgeht. Wenn du jetzt deinen Kopf, dein Gefühl mit den letzten Jahren vergleichst, ist es anders, ist es ähnlich?
Oh, ich brenne immer noch genauso, das muss ich sagen. Klar, man nimmt, die Pausen werden wichtiger, muss man ganz klar sagen. Aber jetzt ist schon wieder der Punkt da, wo ich mich brutal freue, auf die Mannschaft, die neue Mannschaft zu entwickeln, ja, mit ihr in die Saison zu gehen. Das ist ja das Schöne, wenn du jetzt solche Veränderungen hast, darf man ja trotzdem nicht vergessen, sind jetzt drei Spieler, was mir eigentlich grundsätzlich von der Veränderung viel zu viel ist. Ich hätte viel mehr Kontinuität mir gewünscht, aber so ist es halt. Und jetzt müssen wir schaffen, dass wir ganz schnell eine Mannschaft formen, die dann erfolgreich ist. Und wie gesagt, es ist ruckzuck, geht die Saison los, ruckzuck ist der Weltpokal da. Und da wollen wir natürlich schon den maximalen Erfolg auch holen.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und vor allem jetzt viel Erfolg auf der Bahn. Vielen Dank für das Gespräch und wir werden uns sehen und hören spätestens im Mai 27 nach den Spielen der Deutschen.
Ja, vielen Dank.
Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.